What's up?
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport-Podcast.
Tokio 2021, die Olympischen Spiele sind da. Und es sind die ersten Olympischen Spiele, die wir als Podcaster erleben dürfen. Darüber wollen wir natürlich heute sprechen. Wir schauen voraus auf das Straßenrennen der Herren und der Frauen und natürlich auch auf die Bahnrad-Events haben Christina Vogel heute zu Gast. Da freuen wir uns natürlich sehr, aber vorher schauen wir eben auf die Straße. Mein Name ist Lukas Bergmann und heute mit dabei ist Jonas Bayer. Jonas, die ersten Olympischen Spiele als Podcaster. Bist du heiß?
Ich bin tatsächlich heiß. Mit der Vorbereitung auf diesen Podcast heute ist bei mir auch das olympische Feuer entflammt im Körper.
Schon ein bisschen, oder? Man hat sich beschäftigt natürlich zum einen mit den Radsport-Events, aber gleichzeitig guckt man dann noch so ein bisschen, was kommen da noch für andere Events? Wann ist Synchronschwimmen? Wann ist BMX? Wann ist Turmspringen? All diese Events will man natürlich sehen auch. Das macht ja Olympia aus.
Wann ist das Judo-Finale? Will ich auf keinen Fall verpassen. also es gibt einen Haufen Events, was natürlich das ganze Rennen im Radsport, will ich ehrlich sein, wird schwierig zu schauen. Samstagmorgen, also vor allem der Männer, 4 Uhr geht's los. Sag ich, wie es ist, das werde ich nicht schaffen.
Kann man das im Delay sich irgendwie anschauen?
Ja, wenn man den GCN Race Pass hat, da wird's gehen.
Die übertragen Olympia?
Habe ich gesehen, genau, da kann man sich's anschauen und da kann man immer zurückspulen. Aber ich meine, in den ARD-Livestream kann man auch, oder ZDF, ich weiß gar nicht, wer es überträgt, kann man auch immer zumindest bis zu 2 Stunden ins Delay stellen, zumindest online.
Das heißt, du musst irgendwie dann mit verschlossenen Augen und dann irgendwie ganz merkwürdig anfangen, da zu drücken. Vielleicht kriegt man es dann hin, dass man das ganze Rennen nochmal 2-3 Stunden später anschauen kann. Da muss man nicht um 4 aufstehen, sondern reicht vielleicht 6 oder 7 Uhr. Aber gut.
Gut, es sind noch 270 Kilometer, also man muss jetzt auch nicht,
man muss nicht alles
zwangsweise
sehen,
den sagen. Start sich anschauen.
Ja, bei den Damen ist das dann schon ein bisschen anders. Ich glaube, da geht es relativ schnell zur Sache, weil da sind es 130 Kilometer circa, die fahren da fast nur die Hälfte. Von dem her wird das tatsächlich dann nochmal schwieriger, weil ich glaube, da geht es schon von Anfang an ziemlich ab, weil die gleich am Anfang den Berg haben. Aber kommen wir gleich drauf. Auf jeden Fall schauen wir natürlich auf die Favoritinnen, auf die Strecke und wie gesagt, dann beim Bahnrad schauen wir mit Christina Vogel auch, was in der zweiten Woche dann abgeht, weil die Bahnrad-Events sind alle in der zweiten Woche und die Radrennen auf der Straße sind alle in der ersten Woche. Am Samstag geht's los mit dem Männerrennen. Am Sonntag kommt dann das Frauenrennen. Am Mittwoch sind beide Zeitfahren. Das ist so der Zeitplan für die Straße, der ansteht. Und dann würde ich sagen, fangen wir von vorne an. Gehen wir zum Männerrennen, das dann eben am Samstag den Auftakt für die Radsport-Events macht. Und die Strecke ist sehr, sehr hügelig. 4800 Höhenmeter sind es circa.
Das ist nicht mehr hügelig, was du hier nennst. Also es sind richtige Berge, die befahren werden.
Ja, es sind eben fast 5000 Höhenmeter. Ist ein bisschen vergleichbar mit Rio. Da waren es, glaube ich, auch 4500, auf jeden Fall über 4000. Da habe ich jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf. Aber da ist auf jeden Fall klar, es ist was für Bergfahrer. Das ist abzusehen, das merkt man auch am Teilnehmerfeld, dass sich hier ganz klar die Top-Favoriten am Berg auch dieses olympische Rennen ausgesucht haben. Also Sprinter sieht man hier keine im Feld.
Ja, die haben nicht so viel verloren. Ich glaube, der Sprintstärkste ist irgendwie dann Greg van Avermaet. Geht los mit einem...
Nee, Wout ist dabei.
Ist richtig, aber bei dem weiß man ja nicht, wie man den einkategorisieren soll. Geht los mit einem relativ langen Pass, der als erste große Erhebung, der gar nicht so steil ist, der vor allem bei den Frauen auch noch befahren werden wird. Und dann wird es eben immer steiler bis zum Ende, wo dann so 40 Kilometer vor Schluss nochmal ein richtig steiler Anstieg mit so 12% oder 10% im Schnitt ist, glaube ich, der Berg befahren wird, 7 Kilometer lang. Und das könnte nochmal der krasseste Schluss sein, so der Schlusspunkt von so einem Rennen.
Insgesamt sind es 5 Pässe, die auf dieser Route ausgezeichnet sind, eben 234 Kilometer lang. Und darüber verteilen sich diese 5 Pässe. Den ersten hast du bereits angesprochen. Bei 140 Kilometern ist dann nochmal einer, der ziemlich lang ist. Da geht es ungefähr 900 Höhenmeter am Stück rauf. Das ist so der erste Antest. Aber ich glaube, die wirkliche Entscheidung wird dann eben, wie du schon gesagt hast, an diesem Pass ca. 30 Kilometer vor Ziel fallen. Der ist 10% steil im Schnitt. Insgesamt sind es etwa 670 Höhenmeter, 700 Höhenmeter, sowas. Um den Dreh rum ist nicht ganz genau zu erkennen, aber wird dann auch zwischenzeitlich bis über 12% steil. Also das ist tatsächlich dann der Berg, glaube ich, wo die entscheidenden Attacken fallen. Klar, davor werden es schon Ausreißer versuchen und versuchen wegzugehen, aber der Berg, der wird, glaube ich, entscheidend sein. Ein bisschen interessant, finde ich, ist zwischen diesem Pass, das ist der vorletzte, und dem Pass davor. Da gibt es nämlich eine sehr, sehr hügelige Strecke, die es auch dann beim Zeitfahren geben wird. Da kommen sie nämlich auf diesen Circuit in der Nähe von Tokio. Das ist ein Rennkurs und dieser Rennkurs ist sehr, sehr hügelig. Also da sind sie auf einer Rennstrecke, die zwischenzeitlich bis zu 100 Metern Differenz hat. Also auch da gibt es schon so kleine Anstiege, so richtig klassikermäßig. Also da könnte es auch schon die ersten Attacken geben. Da muss man wirklich ganz, ganz achtsam sein, weil da ist wirklich über ja, circa 40 Kilometer oder 35 Kilometer so eine richtig schwierige und eklige Strecke, die, glaube ich, schwierig kontrollierbar ist.
Ja, vor allem, wenn wir auf die so Spezialitäten schauen, die so ein olympisches Rennen mit sich bringt, sind keine 8-Mann-Teams oder 7-Mann-Teams, sondern unterschiedliche Größen der Teams. 3 Nationen haben 5 Fahrer, wenn ich richtig informiert bin. Das ist Belgien auf jeden Fall, Holland. Das habe ich, glaube ich, vergessen, aber es spielt auch keine Rolle. Das heißt,
nee, es sind noch mehr, also Italien, Frankreich, Spanien, Belgien, Holland.
Die haben jeweils fünf
haben 5 und dann gibt es eben ganz, ganz viele mit 4. Da gehört natürlich dann Deutschland dazu, da gehört Slowenien dazu, da gehört Großbritannien dazu. Wundert mich, dass Großbritannien nicht 5 hat, aber gut.
Genau.
Und Kolumbien mit 4, also da gibt es dann viele Viererteams und dann gibt es aber natürlich auch so ganz viele ganz kleine Teams.
Einer-Teams. Zweier-Teams. Genau, und das spricht vor allem dafür, dass nicht alles kontrollierbar ist. Das muss man ganz einfach sagen, weil es zu wenig Fahrer gibt. Und die absoluten Top-Favoriten, ich glaube, da brauchen wir jetzt gar nicht lange drum herum machen, das sind die Slowenen natürlich. Also wenn bei so einem Kurs mit Tadej Pogacar und Primož Roglič sind es die absoluten Top-Favoriten. Ich glaube, da wird auch versucht werden, dass Jan Tratnik und Jan Polans das Team also auffüllen und natürlich als Helfer fungieren werden, dass die nicht ganz so weit kommen. Also ja, das muss das Ziel sein natürlich, dass die nicht noch 2 Helfer haben, wenn die dann eben in diesen letzten Berg reinkommen. Und ich glaube, darum wird es dann bei Männerrennen hauptsächlich gehen. Es gibt keinen Funk, wie ich gelesen hatte, kein Teamfunk. Das macht es auch nochmal schwerer. Ja,
ist immer bei Olympia der Fall. Und das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Also du hast natürlich nicht diese Übersicht über Abstände und auch nicht, wie viele Fahrer vielleicht noch dazwischen liegen. Also du kriegst ja nicht mit, wenn vorne sich in der Ausreißergruppe dann nochmal durch Attacken sich Fahrer lösen und andere Fahrer zurückfallen. Das kriegst du vielleicht dann schon mal gesagt über irgendwie das Auto oder über irgendwelche Tafeln, die da gezeigt werden. Aber du musst extrem aufmerksam sein und extrem viel mitdenken, wer sich gerade wo im Feld befindet und wie schwierig es ist, manchmal Leute wieder einzuholen. Also das ist tatsächlich, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei diesem Rennen.
Auf jeden Fall. Muss man im Blick haben. Und dann ist es natürlich auch einfach so ein Eintagesrennen. Da sind natürlich viele Fahrer versucht, auch das dann durch eine beherzte Attacke zu gewinnen. Also wir erinnern uns, Mats Pedersen, der sicher ein absolut richtig starker Fahrer war bei den Weltmeisterschaften, aber der sicher nicht der Top-Favorit war. Also man hat die Slowenen so als Top-Favoriten natürlich da. Aber es gibt einfach unglaublich viele Fahrer, die jetzt eine Chance haben, dieses Rennen dort auch zu gewinnen. Aus meiner Sicht zumindest, auch weil es so schwer ist, weil es taktisch, glaube ich, schwer wird, die richtige Entscheidung zu treffen. Man sich da auch verpokern kann, sicherlich. Und es gibt einfach so viele Fahrer. Ich schaue auf Portugal zum Beispiel, João Almeida, wo man nicht ganz weiß, wie die Form ist. Schweiz auch mit Gino Mäder. Also da, es gibt einfach also fast jedes Land hat irgendeinen Fahrer dabei, wo man sich vorstellen könnte, wie der gewinnt. Großbritannien mit beiden Yates, Geraint Thomas, Theo Gegenhardt, für Deutschland Schachmann dabei. Also es gibt einfach sehr starke Nationen. Godu für Frankreich. Und dazu kommt noch, man weiß nicht, wie haben die Tour de France-Fahrer das überstanden. Man darf nicht vergessen, dass noch keine 7 Tage her, wenn das Rennen losgeht, dass sie noch Tour de France gefahren sind. Und dazwischen lag ein 13-Stunden-Flug gen Tokio.
Den Titelverteidiger hast du noch gar nicht genannt.
Greg aber ist dabei, aber wird es schwer haben.
Der wird schwer haben, weil das Rennen einfach die Höhenmeter so anders verteilt, als es in Rio der Fall war. Und man muss ja auch sagen, in Rio hat Greg damals auch profitiert von dem schweren Sturz von Vincenzo Nibali, der da vorne mit Sergio Henao rausgefahren war. Und die waren dann beide gestürzt in dieser Abfahrt, in der auch Annemiek van Vleuten schwer gestürzt war am Tag zuvor. Also da hat, glaube ich, Nibali auch noch eine Rechnung offen. Klar, jetzt ist er 4 Jahre älter. Oder noch, nee, 5 Jahre älter natürlich. Das wird für ihn auch sehr, sehr schwierig werden. Aber er hat sich ja richtig darauf vorbereitet, hat die Tour nach der zweiten Woche verlassen und, glaube ich, will das da schon nochmal in Angriff nehmen. Auch die Italiener, nämlich mit einem sehr starken Team, wie ich finde. Da ist Bettiol dabei, da ist Moscon dabei, da ist Caruso mit dabei und Ciccone. Also das ist, glaube ich, schon auch eines der stärksten Teams in der Breite. Ist die Frage, ob sie eben diesen Spitzenfahrer haben, der es machen kann.
Ich war lustig, dass du mit den zwei Fahrern angefangen hast, die wenigsten Chancen haben, aus ihrem Team zu gewinnen, mit Moscon und Bettiol. Also wahrscheinlich hast du es einfach von oben durchgelesen. Die haben eine starke Mannschaft, aber von den beiden, ich glaube, für die beiden Fahrer ist es am schwersten tatsächlich da, ein sehr gutes Ergebnis zu machen. Ich bin auf Kasachstan gespannt. Alexei Lutsenko muss man, glaube ich, auf dem Schirm haben. Er ist ein sehr guter Fahrer, der jetzt bei der Tour gezeigt hat, was er drauf hat, auch an den Bergen, und der natürlich eine gewisse Endschnelligkeit auch hat durch seine Klassiker-Vergangenheit.
Jetzt haben wir noch gar nicht über die Kolumbianer gesprochen.
Auch eine gute. Auch eine gute. Ja, wir können natürlich jetzt könnten über jede Mannschaft sprechen, wollen wir aber auch nicht machen. Also die haben Kolumbien mit Quintana, Uran, Higuita und Esteban Chavez. 4 Fahrer, die auf so einem Terrain absolut zu Hause sind. Fürs Zeitfahren wird es ein bisschen schwieriger mit der Truppe, die sie beisammen haben. Werden wir uns aber später darum kümmern. Auch die Niederlande mit Dumoulin, Mollema, Kelderman. Jetzt nicht die absoluten Top-Favoriten, aber ja, auf jeden Fall gut dabei. Dann lass uns aufs Frauen.
Ja, eins möchte ich noch ganz kurz ansprechen, weil du Joao Almeida ja genannt hast, der natürlich einer der Top-Favoriten auch ganz klar ist. Aber die sind nur zu zweit für Portugal. Also das wird tatsächlich richtig schwierig. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass es diese unterschiedlichen großen Teams gibt. Also für mich ist Radsport halt einfach auch ein Teamsport. Klar ist da noch ein bisschen mehr der Fokus auf den Einzelkämpfer, aber stell dir mal vor, jetzt beim Fußball würden auf einmal 11 gegen 5 antreten.
Also ganz, ich weiß auch nicht, was das soll. Der Berechnungsmechanismus ist mir natürlich auch nicht klar, mit dem die da antreten, wer wann wie viel Fahrer bekommt. Verstehe ich nicht so ganz, aber das sei dahingestellt.
Dann schauen wir aufs Frauenrennen. 137 Kilometer lang, nicht ganz so viele Höhenmeter, allerdings auch schon beachtlich mit 2692. Auch die müssen erst über diese ersten beiden Pässe drüber, die auch beim Herrenrennen gefahren werden, und kommen dann auf diesen Fuji Speedway, der dann zum Schluss gefahren wird. Und der ist eben auch, genau wie bei den Männern, eben sehr, sehr hügelig hinten raus. Also der Berg an sich ist nicht steil, den sie da fahren müssen, aber diese Höhenmeter summieren sich dann eben auf über diese ganzen Wellen. Also es ist ein richtiges Klassikerprofil, allerdings natürlich mit dem Berg auch eine Chance für die besten Bergfahrerinnen, sich da abzusetzen. Aber ansonsten, glaube ich, sehen wir da die besten Klassiker-Spezialistinnen vorne, und da muss man, glaube ich, in dieser Saison ganz klar Demi Vollering nennen. Nicht nur, weil sie bei den Klassikern gut abgeschnitten hat, sondern weil sie sich auch beim Giro Rosa sehr bergfest gezeigt hat. Und da ist ganz klar, sowieso sind die Holländerinnen vorne zu erwarten. Aber für mich Demi Vollering die Top-Favoritin, glaube ich.
Die schlechteste Fahrerin, die sie dabei haben, ist Marianne Vos.
Ja. Also für dieses Profil. Nicht die schlechteste insgesamt.
Für dieses Profil ist Marianne Vos. Und wären die drei anderen nicht dabei, wäre sie wahrscheinlich Favoritin Nummer 1. Der Latin Rouge Podcast hat mal nachgeschaut, wie sind die Wettquoten. Und die ersten vier Plätze machen die Holländerinnen aus und die sind nur, glaube ich, 3-1, weil natürlich viermal Holland dabei ist und man nicht weiß, wer, auf wen sie jetzt fahren werden. Marianne Vos und Anna van der Breggen, die haben schon mal Olympia gewonnen. Das heißt, es bleiben noch Van Vleuten und Wollering. Je nachdem, ob das eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Man muss wahrscheinlich so ein bisschen hoffen, dass die auch gegeneinander fahren. Und das ist schon öfter passiert, auch bei Weltmeisterschaften, dass sie sich nicht ganz einig waren, wer das jetzt gewinnen muss oder soll, weil sie einfach schon einen enormen Qualitätsvorteil gerade in dieser Breite haben. Und das aber auch bedeutet, dass eine davon Helferdienste leisten muss. Jetzt haben wir das gesehen. Annemiek van Vleuten macht das nichts aus für Demi Wollering, aber ob das den anderen auch nichts ausmacht.
Anna van der Breggen
macht so, nichts genau. aus,
die fährt
genau.
bei Demi Wollering.
Genau, so ist es. Aber ob das den anderen auch nichts ausmacht, das ist, glaube ich, abzuwarten. Ja.
Für Annemiek van Vleuten gilt Ähnliches wie für Nibali beim Männerrennen. Sie hat einen schweren Sturz gehabt beim Olympiarennen 2016, in Führung liegend. Da ist sie auf die Bordsteinkante in einer Abfahrt geknallt. Also da hätte noch Schlimmeres passieren können. Zum Glück ist es dann glimpflicher ausgegangen, als es zunächst aussah. Aber die hat auf jeden Fall, glaube ich, auch noch eine Rechnung offen. Die will auf jeden Fall in ihrer Karriere auch noch einmal Olympiasiegerin werden. Und der Kurs liegt dir natürlich schon. Also es ist nicht dieser ganz krasse Berg, an der Anna van der Breggen ihr überlegen ist. Da, glaube ich, kann sie mitfahren. Sie ist ja sowieso auch eine der bergfestesten, aber Anna van der Breggen ist nochmal so ein Müh stärker, wenn es richtig steil wird. Und dann dieses Klassikerprofil hinten raus mit diesen Wellen, das liegt ihr einfach extrem. Und von dem her ist sie natürlich auch ganz klar mit vorne zu nennen. Und ich glaube schon, dass es ein Duell zwischen van der Breggen und Wollering, die vielleicht so ein bisschen ein Duo bilden, und van Vleuten gibt. Und was Voss macht, die das weiß keiner so genau. Aber das ist auf jeden Fall natürlich dieses holländische Duell sehr, sehr schön dann zu sehen. Ansonsten schauen wir auf die Deutschen natürlich auch. Lisa Brennauer ist mit dabei. Ich sage mal so, wenn sie irgendwie über diesen Berg mit drüber kommt, dann ist sie auf jeden Fall vorne mit zu nennen, weil sie ist klassikerfest, sie ist hinten raus dann sprintstark, um das gewinnen zu können. Aber ansonsten sehe ich für Liane Lippert fast noch die besseren Chancen, weil sie noch ein bisschen bergfester ist.
Ja, Liane Lippert sollte über den Berg mitkommen, je nachdem, wie schnell es die Holländerinnen auch machen. Generell ist, glaube ich, zu sagen, so das einzige Team, das mir richtig auch, glaube ich, was dagegen setzen kann, die Belgierin, glaube ich, können da was mitmachen, auch wenn die natürlich für Lotte Kopecky dann am Ende fahren werden. Und der Rest ist, aus meiner Sicht, ist viel Einzelkämpfer dabei, also von anderen Nationen, auch wenn die mehr Leute dabei haben. Gibt es ein paar Favoritinnen einfach von Australien, Grace Brown, werden die natürlich versuchen, wieder.
Australien hat also schon auch ein Team, die sind nämlich auch zu viert, also da ist auch Amanda Spratt noch mit drin, das ist schon ein Team und Grace Brown hat sich einfach sehr stark gezeigt in dieser Saison, die es probieren könnten, auch da zusammenzuarbeiten.
Und ich gehe fest davon aus, dass die Holländerin ihre Übermacht natürlich auch ausspielen werden. Also, dass sie einzelne Leute angreifen und dann muss erstmal jemand hinterher setzen. Also, wenn der Anna van der Breggen an diesem langen Anstieg attackiert und eine Lücke schafft, dann können sich die anderen drei erstmal mitkutschieren lassen, während die anderen versuchen müssen, da wieder ranzufahren. Und das wird, glaube ich, die Schwierigkeit werden. Lizzie Deignan zum Beispiel ist ja noch dabei, die aber nur zu zweit sind aus Großbritannien. Also, es gibt schon noch ein paar Fahrerinnen, die vor allem, wenn sie über diesen Berg drüber gekommen sind, dann mitmachen können. Elisa Longo-Borghini, auch super stark, natürlich einfach eine super Fahrerin.
Kasia Nivea-Doma. Ja, es gibt auch bei den Frauen so viele, die da eben versuchen können, die Holländerinnen zu ärgern. Ich bin sehr gespannt, wie Chloe Deigert in Form ist, die wir jetzt zum ersten Mal sehen werden, wieder nach ihrem schweren Sturz beim Zeitfahren bei der WM im vergangenen Jahr. Sie wird sich, glaube ich, aber auch auf dieses Zeitfahren richtig vorbereitet haben. Klar, die fährt auch beim Olympischen Straßenrennen mit und hat dort, wenn sie in guter Form ist, auch ihre Chancen, aber die hat sicherlich den Fokus komplett auch auf dieses Zeitfahren gelegt. Ruth Winder noch dabei, die eine starke Saison bisher gefahren ist. Also ja, es sind viele Namen und letztendlich, klar, die Top-Favoritinnen kommen aus Holland, aber es ist das Schöne bei den Frauen im Vergleich zu den vergangenen Olympischen Rennen sind deutlich mehr Favoritinnen hinzugekommen und das macht es, glaube ich, nochmal unberechenbarer und spannender.
Letzter Satz, Marlen Reuser, die wir auch schon hier zu Gast hatten, die wird sich sicherlich aufs Zeitfahren konzentrieren, ist ihre absolute Stärke, da kann sie auch, wir haben es letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft gesehen, auch kein leichter Kurs gewesen, die kann sich sicherlich auch oder hat sicher geplant, auch eine Top-5-Platzierung mal anzuvisieren bei so einem Rennen.
Dann noch die Frage, jeweils kurze Tipps abgeben, betrunken, Kopf und Herz, jeweils bei den Herren und bei den Damen. Fangen wir bei den Damen an, wenn wir gerade schon da waren.
Ja, bei den Damen ist es Kopf ist wahrscheinlich Demi Wollering. Einfach, weil sie am besten passt für dieses Profil. Herz würde ich hier Lisa Brennauer ist da bei mir vorne und der betrunkene Tipp ist weiß ich gar nicht. Vielleicht Trixi Worak nochmal.
Gut, old Trixi. Ja, bei mir der Kopftipp ist Anna van der Breggen. Ich glaube, sie macht es nochmal. Ist da auch sehr, sehr stark. Dann Herz sagt so ein bisschen Lotte Kopecky, die ich einfach in den letzten 2 Jahren sehr, sehr gefeiert habe. Aber die, glaube ich, da ist das Profil ein bisschen zu schwer, dass sie wirklich vorne mit ankommt. Und betrunken. Emma Norsgaard von Dänemark. Gute Sprinterin. Glaube ich nicht, dass die gewinnen kann, aber wenn sie hinten ankommen sollte, dann da ist dann die andere aus Dänemark, Cecile Uttrup-Ludwig, noch deutlich stärker einzuschätzen. Aber Emma Norsgaard, mein betrunkener Tipp.
Männer, Kopf bei mir Wort von Art. Er hat einfach gezeigt, wie stark er ist und ich glaube, er kann es dann machen, auch im Sprint dann nochmal gegen Pogacar. Der betrunkene Pick ist Luzenko. Er hat, glaube ich, einen Longshot und mein Herz werde ich, weiß ich noch, das habe ich noch gar nicht entschieden. Lukas, mach mal du deine beiden und dann gebe ich dir meinen Herztipp.
Ich sag, Kopf ist Remco Evenepoel, Mann für so einen Tag in den Bergen, hält er, glaube ich, mit und dann hinten raus mit diesen Klassikern profilmäßig, da ist er schon sehr, sehr schwer zu schlagen auch. Mein betrunkener Tipp ist Mark Hirschi. Der hat mir bei der Tour noch nicht so gut gefallen, aber vielleicht kommt er ja jetzt. Und mein Herztipp.
Ich kann dir meinen, kann ich dir ein bisschen Zeit überbrücken. Mein Herztipp ist Dan Martin.
Ja, das wäre tatsächlich schön. Da hast du recht. Puh, wen nehmen wir denn als Herztipp? Schwierig, schwierig. Tom Dumoulin ist dabei. Komm, Tom macht's, nachdem er ausgesetzt hat dieses Jahr, jetzt mit einem Comeback zum Olympiasieg. Tom,
das wäre vielleicht das falsche Rennen. Zeitfahren hättest du besser auf ihn tippen sollen. Ja, richtig. Aber gut, unsere Tipps sind klar. Wir werden es uns anschauen, wir werden es danach besprechen. Und jetzt wollen wir noch vorausschauen auf die Bahnwettbewerbe. Da hast du während der Tour de France schon dich unterhalten.
Richtig, deswegen, falls irgendwelche zeitlichen Dilemma oder sowas stattfinden, dann bitte ich das zu entschuldigen. Das Interview mit Christina Vogel vor 3 Wochen bereits aufgezeichnet, einfach aus Zeitgründen, weil sie sich schon in Tokio inzwischen befindet und das ging eben nur so früh, aber nichtsdestotrotz hat das nicht an Gültigkeit verloren und deswegen jetzt viel Spaß mit Christina Vogel. Ich freue mich riesig, heute eine Bahnrad-Expertin, die wahrscheinlich Bahnrad-Expertin in Deutschland, begrüßen zu dürfen. Sie ist 2-fache Olympiasiegerin, 11-fache Weltmeisterin. Inzwischen ist sie auch Motivationstrainerin, ist Buchautorin seit diesem Jahr und bei Olympia ist sie auch noch Bahnrad-Expertin für das ZDF. Herzlich willkommen, Christina Vogel, schön, dass du da bist.
Hallihallo, ich freue mich ganz toll.
Ja, ganz neues Feeling für dich als ZDF-Expertin, diesmal dann zu Olympia zu fahren. Es sind deine 3. Olympischen Spiele, 2 hast du schon mitgenommen als Athletin. Wie ist es für dich mit der Vorfreude auf Olympia als Expertin?
Na gut, ich habe ja schon Weltmeisterschaften und auch die Finals für den ZDF kommentieren dürfen, beziehungsweise Die letzten Weltmeisterschaften, die letzten WMs habe ich dann für Eurosport auch mit kommentiert auf Englisch. Eigentlich für Eurosport, für den UCI-Channel. Und die verkaufen dann ja an die Länder, die selber nicht broadcasten. Sowas wie Hongkong, Neuseeland etc. Also ich habe ja schon kommentiert, ne? Aber bei Olympia wird es noch was ganz anderes. Und dieses Faszination, ich meine, ich freue mich und wenn ich an Olympia denke, dann geht mein Strahlen in den Augen sofort an und ich fühle dieses Sparkling und hoffe einfach auf ganz, ganz viel tolle Momente am Mikrofon, die ich dann so auffangen kann und dem Zuschauer und der Zuschauerin einfach rüberschmeißen kann mit meiner Expertise.
Aus was für einer Sicht glaubst du, ist es schöner? Aus Athletensicht oder aus dann vielleicht mal auch mit einer gewissen Distanz das ganz entspannt sich angucken zu können? Weil ich meine, da ist natürlich auch immer ein riesen Druck drauf. Du hast das in deinem Buch beschrieben, bei Olympia ist natürlich auch ein richtiger Druck drauf. Vielleicht dann auch die entspanntere Variante jetzt?
Ist es vielleicht nicht entspannter, weil Zuschauen durchaus auch immer wirklich anstrengend ist? Also mein Lebensquell hat immer gesagt, der ist immer fix und fertig geschwitzt nach dem Sprinttag. Jetzt weiß ich auch wieso. Von daher ist es schwierig vergleichbar, weil es total anders ist. Also natürlich macht auf dem Podest stehen total viel Spaß und dann dieses, vor allem im Sprint, dieses Katz- und Maus-Spiel und taktieren und dann klappt das und du kannst als Erste über die Ziellinie fahren, macht mega Bock. Aber auch so diese Emotionen zu sehen, sie aufzufangen, dann dem Zuschauer einfach auch rüber zu schmeißen, ne, ihm zu erläutern, warum das jetzt eigentlich so geil ist auch. Und ich weiß auch tatsächlich, wie sich das anfühlt. Also ich weiß ganz genau, was die Athleten auf der Radtourbahn gerade durchmachen. Und von daher fühlt man dann anders und auch mit, als wenn man da mit drinstecken würde. Von daher ist beides total toll. Sicherlich auch, weil ich die eine Seite schon erlebt habe und jetzt die andere genießen kann.
Trotzdem ist es natürlich dieses Jahr alles ein bisschen anders, mit den Corona-Regeln alles ein bisschen strenger. Die AthletInnen dürfen auch nicht so lange im Dorf dann wohnen bleiben. Wenn die Wettkämpfe vorbei sind, müssen sie wieder fahren. Du hast natürlich direkten Kontakt zu der ganzen Szene, zu den Leuten in der Szene. Freuen die sich trotzdem auf die Olympischen Spiele? Klar, das ist ein Riesenevent, aber ist so ein bisschen Wehmut dabei auch, dass eben halt nicht so ein Riesenevent dann vielleicht, oder ein Riesenevent schon, aber ein bisschen anderes Event wird?
Sicherlich hatte ich Glück, ich ganz persönlich, dass bei meinen 2 Olympiasiegen auch mein Lebensquerte an der Bande war und ich dann hochrennen konnte und mir eine Fahne und Knutsch abholen konnte. Das fehlt ein Stück weit. Aber ganz am Ende sind es trotzdem Olympische Spiele. Und wir sind eigentlich auch gewöhnt, dass Familie nicht immer da ist. Denn sicherlich passiert im Bahnradsport viel in Europa, aber eben auch außerhalb Europas, so in Mexiko, Kolumbien, viele Weltcups, ne? Und da kommt jetzt in der Familie auch in der Regel nicht mit. Von daher ist man es, glaube ich, als mündiger Athlet schon gewohnt. Wenngleich man ja hört, dass die Stadien doch ein Stück weit gefüllt werden. Und ich weiß ganz genau, dass Japan ja schon eine besondere Faszination für Bahnradsport hat, denn die haben ja diese besondere JKA, also ganz besondere Keirin Association dort. Im Prinzip ist es wie Bundesliga, nur mit Keirin-Fahrern und da wird Millionen von Yen werden da am Tag gewettet. Also die wetten wie die Teufel da drauf. Und von daher sind die ja Bahnradsport gewöhnt und finden es auch cool. Von daher glaube ich, dass die Paar, die im Stadion sein werden, auch schon gute Stimmung machen werden. Wenn nicht, schreie ich über mein Mikrofon da quasi rüber. Von daher, du siehst ja trotzdem als Athlet überall die Ringe, ne? Es ist was anderes, von daher glaube ich schon, dass die Faszination einfach aufsteigen wird. Jeder weiß, um was es geht. Jeder will da performen. Und ob da Mama und Papa oben wird, ist in der Sekunde, glaube ich, etwas nachrangiger, in Anführungsstrichen, wenn es gleich natürlich viel, viel schöner ist. Und andererseits leben wir mittlerweile im 21. Jahrhundert. Und wenn wir eins, was durch Corona gelernt haben, sind dann viele, viele gute Videokonferenzen, ne? Viel gut FaceTime, wo man uns nach Hause schicken kann. Und dann wird der Empfang hoffentlich einfach auch herzlicher, wenn man dann mit der hoffentlich gewonnenen Medaille nach Hause kommt und zeigen kann, hier Mama, Papa, Freund, Freunde, Friends and Family, here we are und deswegen war ich da drüben. Von daher, ich glaube schon an so eine Art Olympiastimmung. Sicherlich wird es anders, ohne Frage. Und vor allem auch für uns Radsportler, Bahnradsportler, glaube ich, im Allgemeinen ein bisschen blöd, weil wir eben nicht im olympischen Dorf schlafen können, weil die Stützpunkte und die Venues einfach so weit weg sind. Das ist so ein Radsportdorf gibt für Straße und Radsportdorf, so für die Bahnradsportler. Das unterscheidet sich schon zu den Spielen in Peking und in London und in Rio. Aber wie gesagt, da hängen Ringe, Medaillen gibt es zu gewinnen und dann ist immer Vollgas und immer Spaß.
Und darauf ist natürlich dann auch der Fokus gerichtet. Aber ist tatsächlich Bahnrad so eine Wettgeschichte? Das wusste ich gar nicht. Wird da so viel gewettet?
Ja, auf dieses Kairi, ne? Auf dieses diese JKA-Liga. Also das ist wirklich eine richtige Bundesliga. Bei den Frauen gibt es mittlerweile eine Liga tatsächlich auch. Und die in der Bundesliga, die fahren da auch mit Ferraris vor, ne? Da gibt es jeden Tag in ganz Japan so einen richtigen Rennen. Ganz alt und sehr, sehr traditionell. Die Männer müssen auch mit Stahlrahmen fahren und haben so ganz, ich sag mal so, richtige Oldschool-Trikots. Und wenn du die Rennen fährst, wirst du in so einem Dom eingeschlossen, in Anführungsstrichen. Also du gehst da rein, gibst dein Fahrrad und dein Gepäck ab, checkst ins Zimmer ein, musst aber beim Übertreten der Schwelle auch sofort alles im WLAN-Fähige abgeben. Also kein Telefon, kein iPad, kein Computer, kein nichts. Alles, mit dem du mit der Außenwelt kommunizieren könntest. Mein Wettbetrug, ich meine, so ein Pferd, wenn man auf das wettet, das sagt ja vorher nicht, die Renntaktik und wer gewinnen wird. Als Mensch kann man das schon. Und von daher ist alles sehr, sehr traditionell, sehr, sehr alt noch, aber macht total Spaß und ist so ein Digital Detox für die Fahrer. Dementsprechend sind die total verrückt und setzen da wirklich Millionen von Yen um da am Tag, weil überall Rennen sind, es ganz, ganz viel Liegen gibt und dieser Beruf Kairin-Fahrer wirklich auch eine Ausbildung ist, die man dort studiert, bis man dann quasi eine Lizenz erwirbt, überhaupt da Kairin fahren zu dürfen.
Kairin, für alle, die es nicht wissen, ist eben dieses Rennen, in dem vorne ein Motorrad erstmal dafür sorgt, dass alle Fahrer aufs Tempo kommen und dann wird eben um die Wette gesprintet, sobald alle dann 60 km/h erreicht haben, dann fährt eben das Motorrad raus.
Heißt ja so japanischer Kampfsprint ursprünglich, ne, Kairin? Und bei diesen Oldschool, ne, JKA-Rennserien, da ist dieser Pacemaker auch ein Rennfahrer und kein Motorrad. Gibt es auch wirkliche Pacemaker, so pro Rennen halt ein Typ, der das auch beschleunigt, ne? Also da gibt es nichts mit Motorrad.
Bevor wir jetzt gleich auf die deutschen Chancen und den deutschen Kader natürlich auch bei diesen Olympischen Spielen im Bahnrad schauen, wollen wir erstmal so ein bisschen sprechen, was ist eigentlich zuletzt passiert im Bahnrad? Denn man muss ja sagen, seit der WM in Berlin vergangenes Jahr, war die Anfang 2020, also ist fast schon 1,5 Jahre her, gab es keinen so wirklichen internationalen Vergleich mehr. Jetzt wäre eigentlich gerade die Bahnrad-EM dann losgegangen Ende Juni. Allerdings, weil die in Belarus gewesen wäre, hatte dann politische Gründe. Wir wissen alle, dass da eine Flugzeugentführung stattgefunden hatte. Darüber wollen wir jetzt gar nicht so genau mehr ins Detail gehen. Viel eher, was bedeutet es sportlich? Also, dass jetzt überhaupt kein internationaler Wettkampf so lange stattgefunden hat vor den Olympischen Spielen.
Das ist als Athlet schon unheimlich schwierig. Also, wir haben auch so ein paar Athleten, so jemand wie Emma Hinze und die Lea Sophie Friedrich, die sind einfach unheimlich wettkampfturnierstark. Also, die werden so von Turnier zu Turnier einfach immer stärker und davon profitieren die auch. Und man sagt ja nicht so ohne Grund dieses sprichwörtlich, Wettkampf ist das beste Training. Vor allem halt aber auch, weil dann die Möglichkeiten einfach auch fehlen, Dinge so zu testen, auszuprobieren, wieder in die Taktik auch reinzukommen. Der Bahnsport ist ja wirklich was mit viel Erfahrung einfach auch geprägt ist. Und du kannst halt nicht üben. Also du kannst das nicht im Training simulieren, was das für Wettkampf einfach abrufen musst. Ob das jetzt der Bahnvierer ist oder ob das wirklich das auch taktieren, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau ist. Von der es ist schwierig. Und vor allem auch konnte man ja vorher mal so wissen ungefähr, meine Leistung ist so und so und ich kann mich da so einorientieren und weiß, okay, ich muss vielleicht auf Risiko gehen und ich muss vielleicht den höheren Gang bauen, als was ich eigentlich gar nicht kann. Oder ich bin erstmal entspannt und kann die ersten Runden so mitnehmen. Also man konnte sich ja schon immer ein Stück weit einrichten und jetzt kann man es nicht so richtig. Man sieht hier und da mal so ein paar Grand Prix, also so kleinere internationale Wettkämpfe, die gefahren werden, wo man mal so ein, zwei Zeiten mitkriegt, aber tatsächlich versteckt sich die Welt im Bahnradsport so ein bisschen, was für Athleten sicherlich schwierig ist und für uns so Zuschauer total spannend wird, weil ja aus dem Nichts wir einfach sehen werden, wie hat man sich entwickelt, haben manche zugepackt an der Leistungskurve, weil sie jetzt einfach auch ein Jahr mehr Zeit hatten, sich irgendwie auch körperlich zu entwickeln oder gegen andere Spieler durch die Corona-Zeit durch. Also es wird, ich finde, das wird total spannend und ich freue mich auf den ersten Wettkampftag, wenn da so alle, ne, die Surprise-Packung auspacken und dann siehst du hier pum, pum, pum und die Radtrommel, die fackelt ganz schön.
Das Rennen ist natürlich das eine, dass die jetzt nicht stattgefunden haben, lag natürlich nicht nur an der Politik, sondern auch an Corona. Wie war es mit dem Training? Wie viel konnte tatsächlich trainiert werden? Also so einzelne Wettkämpfe finden ja jetzt auch schon wieder statt. Der Deutschland Grand Prix war ja zum Beispiel und auch einzelne Weltcups waren schon wieder. Aber konnte man die 1,5 Jahre zumindest durchtrainieren? Ist man dann auf die Straße gewechselt? Wie lief das ab?
In Deutschland war glücklicherweise eigentlich der Trainingsbetrieb für die Bahnradsportler weitgehend uneingeschränkt, zumindest in Deutschland. Es gab ja für viele Landesverbände, also für viele Stützpunkte immer die Ausnahme, dass Athleten, die sich auf Olympische Spiele vorbereiten, eben auch trainieren durften. Das war für den Nachwuchs schon schwierig, weil denen dann so der Zugang verwehrt war teilweise zu Krafträumen, Radrennbahnen. Aber unsere Olympia-Athleten oder Bahnradsport-Olympia-Athleten konnten eigentlich schon gut trainieren, muss man so sagen, fast uneingeschränkt. Also vielleicht war mal so, dass die Gruppe ein bisschen kleiner sein musste. Ja, mei, es sind halt einer vormittags ein Kraftraum und die andere Gruppe halt dann Nachmittag ein Kraftraum, ist auch nicht jetzt so die Welt. Das habe ich aber auch, was ich mitbekommen habe, auch schon so gesehen. Es ist da so in Kanada und Russland, dass es für die auch immer schon Möglichkeiten gab, wo man trainieren konnte. Und ein Bahnradsportler kann eben nicht auf der Straße trainieren. Das mag vielleicht mal 1-2 Einheiten gehen. Sicherlich machen die Bahnradsportler auch eine Grundlagenausdauer, die wichtig ist. Gibt auch ganz verrückte Bahnausdauerfahrer, die ja teilweise auch Profiverträge und Worldtour-Rennen fahren und dann mal kurz auf die Bahn, Spanstil pitzen, ne? Aber in der Regel, ja. Aber in der Regel kommt Bahnfahren halt eben von Bahnfahren, so sagt man ja. Von daher, ich denke schon, dass das System ganz gut war. Und klar, gibt es immer mal Ausnahmen, aber so das Gefühl ist, dass die meistens schon uneingeschränkt trainieren konnten, halt aber eben ohne Wettkämpfe.
Ansonsten ist dieses Jahr noch eine riesengroße Neuerung rausgekommen, was dann allerdings erst nach den Olympischen Spielen zum Thema werden wird. Das ist die Bahnrad Champions League, die im November anfangen wird. Also man versucht hier so eine Wettkampfserie aufzubauen, um einfach dem Bahnradsport dann nochmal eine größere Bühne zu bieten. Du hast dich schon sehr oft dazu geäußert, bist dem Ganzen sehr positiv gegenüber eingestellt. Klingt natürlich erstmal, wenn man so von anderen Sportarten oder sowas kommt, oh, noch so ein großes Event und so weiter, aber im Bahnrad wurde es langsam einfach auch mal Zeit, oder?
Es war total Zeit. Also man kann es vielleicht ein Stück weit vergleichen wie diese Diamond League in der Leichtathletik vielleicht, wenn man das so kennt. Oder ein bisschen fanzigeres 6-Tage-Rennen, nur wichtig. Genau, es ist so, dass es halt 6 Renntage geben wird an 6 verschiedenen Punkten. Dieses Mal 2-mal in Großbritannien. Es ist aber einfach auch Corona-bedingt gewesen. Berlin war da im Vorschlag, aber die konnten es einfach nicht hinkriegen. Es war dann mit Auflagen und Co. Ist ja long story short. Ich freue mich, weil es einfach ein schöner Wettkampftag ist mit einem sehr, sehr attraktiven Rennprogramm. Da werden auf 1:45 ist Highlight von Highlight zu Highlight. Es kommt die Creme de la Creme. Man kann sich dann nur qualifizieren, wenn man einfach Top 9 der vorherigen Weltmeisterschaft war. Also da fahren die Top 9 der Welt einfach da Rennen gegeneinander und können dann tolle Preise gewinnen. Es kann man einen Pokal gewinnen, der ist über einen Meter groß. Ich habe den in meinen Social Media, wenn man mal scrollen möchte, da mal auf dem Schoß gehabt. Ein riesengroßes Ding. Da bin ich ein Stück weit neidisch, dass das Ding nicht in meinem Wohnzimmer stehen kann.
Den hättest du auch gerne noch mitgenommen, oder?
Hätte ich gerne mitgenommen, ja. Gut, aber es ist es halt. Ich freue mich für die Athleten ganz toll. Und man kann halt so als Benefit auch Punkte gewinnen, sodass man dann automatisch sich für die Weltmeisterschaft im Folgejahr auch gut qualifizieren kann. Aber ich meine, Bahnradsport ist ehrlicherweise schon eine sehr technisch-taktische Sportart. Wenn man nicht ganz dahinter steigt oder ganz, ganz neu anfängt da als Newbie, ist es schon ein bisschen schwieriger. Und wir haben da einfach ein Programm gefunden, wo es für jedermann erstmal leicht ist, da reinzusteigen und dann so nach der Rennserie auf alle Fälle zum Bahnradsport-Nerd wird und wenn nicht zum Nerd, auf alle Fälle schockverliebt. Und ich meine, 1:45 Vollgas, also für die Athleten wird es schon sehr, sehr hart. Für mich zum Kommentieren auch, weil ich von einem zum nächsten Highlight springen darf, aber für die Zuschauer und Zuschauerinnen am Screen oder in live in der Halle, dann wird es gigantisch.
Und diese Champions League wird dann auch so ein bisschen zweigeteilt sein, wie man das eben aus dem Bahnradsport kennt. Es gibt eben die ganz, ganz schnellen Disziplinen, die ganz, ganz kurzen Sprints. Da wird dann eben im Sprint und im Keirin, den wir schon angesprochen haben, eine Liga ausgefahren. Und dann gibt es eben nochmal eine extra Liga, einen extra Wettbewerb für die etwas mehr Ausdauerathleten, wenn man das beim Bahnradsport dann überhaupt sagen kann.
Genau, gibt Sprint und Keirin, männlich, weiblich, und Scratch und Eisschaltungsfahren. Mein Scratch ist ein Stück weit wie ja jedes Straßenrennen auch. Man fährt gemeinsam los und wer zuerst da ist, ist zuerst da. Und Eisschaltungsfahren ist für mich so eine geile Sport, dieses Elimination Race, weil
das macht sehr viel Spaß
zum Anschauen. Beim Zugucken auch. Der ist immer, man fährt gemeinsam und immer der Letzte scheidet aus. Also ist natürlich jeder auch bedacht, ganz, ganz weit vorne im Turnier zu sein, und gibt es immer Fotofinish und der letzte Zentimeter von Hinterreifen zählt, und das geht immer so eng da los, man kämpft um jeden Zentimeter, jede Runde irgendwie Fotofinish und so, also das macht Spaß, also mir macht das richtig Spaß, das Ausscheidungsfahren.
Vor allem beim Zuschauen sieht das einfach immer dann so extrem bitter aus, weil es ist natürlich auch ein bisschen kalkuliertes zurückfallen lassen und halt nicht immer versuchen, ganz vorne zu fahren, dass man halt nicht im Wind fährt und da Kraft verschleudert. Und dann hängt man aber vielleicht hinter jemand anders fest, wird noch von rechts überholt, und dann scheidet man so unglücklich aus, obwohl man noch volle Power hat. Oder zumindest sieht es dann immer noch so aus, als wäre noch genug Power eigentlich da, dass man es geschafft hätte, aber sich einfach dann nur verkalkuliert hat. Aber dann hat man gar nicht viel Zeit, weil die nächste Runde und der nächste Sprint schon wieder losgeht, um sich da Mitleid mit dem Fahrer zu haben. Also es ist unfassbar schnell, unfassbar schön zum Anschauen und einer meiner Highlights beim Bahnradsport, muss ich sagen.
Es ist jetzt auch eine eigenständige Disziplin geworden. Also man kann jetzt Ausscheidungsweltmeister werden. War ja früher mal ein Teil des Omnium oder Mehrkampf in anderen Sportarten. Und jetzt ist eine selbstständige Disziplin. Ich freue mich so sehr. Es macht einfach Spaß. Es macht wirklich einfach Spaß.
Bei den Olympischen Spielen wird es allerdings noch nicht im Programm einzeln mit Omnium dabei sein. Da gibt es nur das Ganze im Omnium, genau, dem Mehrkampf der Bahnradsportler. Ansonsten gibt es insgesamt 6 Wettbewerbe bei Männern und 6 Wettbewerbe bei Frauen. Und dann schauen wir doch mal auf die deutschen Chancen. Also wenn man nochmal die WM 2020 in Berlin Revue passieren lässt, da muss man sagen, bei den Frauen kann man sich durchaus sehr, sehr große Hoffnungen machen. Emma Hinze war 3-mal Weltmeisterin 2020, Lea-Sophie Friedrich 2-mal Weltmeisterin. Die junge Generation, die da jetzt nachkommt, mit 21 und 23 Jahren, die beiden erst alt sind. Also da kommt auf jeden Fall wieder sehr, sehr guter Nachwuchs nach. Und nicht nur Nachwuchs, sondern eigentlich schon Weltspitze.
Eigentlich schon Weltspitze, ja. Dann hast du die Pauline Grabusch als Ersatzfahrerin, die ja auch jetzt so ein paar Mal Weltmeister war, ne? Bist du einfach nur Ersatzfahrer. Also der Kurzzeitbereich in Deutschland macht schon Spaß. Also die Lea-Sophie Friedrich und die Emma Hinze, die haben es wirklich geschafft, aus dem Schatten und dem Wegfall von mir, klar, und der Miriam Welte, die dann 2019 auf einmal ihr Karriereende da verkündet hatte, sehr spontan, haben die es geschafft, einfach aus dieser großen Last eine Tugend zu machen und einfach zu sagen, okay, jetzt sind wir dran und wir übernehmen das Ruder jetzt einfach. Und es macht viel Spaß, weil wir die einfach auch gesehen haben, wie sie gewachsen sind, wie sie gereift sind, und konnten dann ein Stück weit eben auch Einfluss nehmen, vielleicht auch. Und für mich macht einfach auch Spaß, so diese Lea-Sophie Friedrich zu sehen, weil die ja wirklich ein Biest ist. Also ich bin Trainerin der Bundesblütezeit, Spitzensportfördergruppe, und habe sie jetzt ein halbes Jahr mit betreuen dürfen auch, als sie in der Ausbildung war, und das Ding ist ein Biest. Die ist wirklich ein Biest. Ist total verrückt. Ich bin froh, dass ich in meinem Leben noch nie gegen sie fahren musste, weil ich hätte mich schon anstrengen müssen. So ist nicht, ne? Also ich hätte mich schon anstrengen müssen. Und von der, ich denke schon, die beiden können zusammen im Teamsprint auf alle Fälle eine Medaille gewinnen. Die Frage ist, welche. Und da muss ich zeigen, wie viel Glück man so in allen Disziplinen hat. Da gehört leider auch so ein bisschen Glück dazu. Aber ich denke schon, dass die beiden sich sehr weit vorne mit reinsetzen können. Also das, so kann man sich, ich bin immer so ängstlich mit Prognosen, weil ne, die vor allem auch Olympische Spiele, die schreiben wirklich immer ihre eigenen Regeln und eigene Geschichten. Aber bei denen lehne auch ich mich mal aus dem Fenster, dass ich sagen kann, man kann zugucken, es wird Spaß machen.
Es wird Spaß machen, das ist kein Zweifel. Und die wir gerade eben angesprochen haben, sind dann eben die Frauen für die sehr schnellen Disziplinen. Da gibt es dann eben 3 bei Olympia. Da gibt es eben den Sprint und Keirin und dann eben noch den Teamsprint, den du damals auch mit Miriam Welte zusammen gewonnen hast. Und da fahren die beiden dann eben zusammen. Also sie sind quasi eure Nachfolgerinnen.
Wenn man hoffentlich so, und hoffentlich auch später Olympiasiegerinnen. Wäre schön, ha?
2012 habt ihr es damals geholt und jetzt vielleicht 8 Jahre später der nächste deutsche Sieg bei den Frauen im Teamsprint wäre natürlich schön. Absolut. Dann gucken wir bei den Frauen noch auf die... eine Sache wollte ich noch ansprechen, denn es gab jetzt ein direktes Duell zwischen den beiden. Schon mal, und da hat Emma Hinze sich im Keirin durchgesetzt. Lea-Sophie Friedrich hat im Sprint gewonnen. Also die beiden sind wirklich auf Augenhöhe, kann man sagen, oder?
Kann man total sagen. Auch wenn die beiden fahren, ist es so ein bisschen der Kampf der Titanen ein Stück weit. Schenkt sich nichts, wirklich gar nichts, und es macht total Spaß. Und ist auch schön, dass jeder so um seine Hackordnung ein Stück weit kämpft im Team. Von daher sage ich ja, die beiden werden sich auf alle Fälle gut platzieren im Sprint und im Keirin. Vielleicht können wir auch hoffen, dass wir sagen, ich klopf mal, dreimal auf Holz. Vielleicht haben wir auch Doppelmedaillen da vorne. Könnte ja auch Spaß machen. So einer Gold, eine Silber. Fände ich super. Im Sprint und im Keirin. Gut, es ist ein bisschen euphorisch.
Wünschen kann man sich ja mal alles.
Wünschen kann man sich alles, genau. Aber die machen Spaß, machen wirklich Spaß. Und dieses Kampf der Titanen merkt man ja auch dann, dieses wirklich Taktieren und wie schnell die einfach auch fahren. Und vor der Corona-Zeit weiß man ja auch, was in der Welt ungefähr an Zeiten gefahren worden sind, welche Leistung man abrufen musste. Und man sieht die und weiß ganz genau, also unter normalen Umständen sind die auf alle Fälle vorne dabei. Und die schenken sich auch nichts, die kämpfen wirklich so krass da jeden Zentimeter auf der Radrennbahn, dass sie beiden sicherlich auch schon die Kandidaten auch im Einzelsprint und im Keirin sind, die man, ja, an denen man vorbei muss. Zusätzlich noch ein paar anderen auf der Welt, aber ist aber gut, dass man im Team einfach so wahnsinnig gute Athleten hat, dass man weiß, man kann sich jeden Tag so, ne, an die Grenze führen und auch Taktiken richtig gut ausprobieren. Dieses Taktieren ist ja immer schwierig, wenn die Gegnerin so ein Stück weit schlechter ist, weil dann geht es trotzdem auf, weil man einfach die besseren Beine hat. Wenn man aber wie die beiden wirklich ebenbürtige Gegner hat, dann kann man wirklich wettkampfnah trainieren auch. Und ja, macht Spaß von außen zu gucken.
Dann kommen wir eben zu diesen Ausdauerdisziplinen. Dort werden auch einige Frauen dann von der Straße rüberkommen, zum Beispiel Lisa Brennauer und Lisa Klein, die eben auch im Straßenrennen mit dabei sind. Daneben ist dann noch Franziska Brause, Micke Kröger und Gudrun Stock für Olympia nominiert. Was traust du ihnen zu? Ist da was drin?
Ich finde vor allem auch Lisa Brennauer hat die letzten Wochen, Monate echt eine super Form. Also die rennt da auf der Straße rum und also ich glaube schon, die Kirsten Wild ist relativ erfolgreich für dieses WNT-Tour-Team auf der Straße bei den Frauen. Und da ist viel der Lisa Brennauer zu verdanken tatsächlich. Also die macht für die Kirsten Wild viel, viel Drecksarbeit und bringt die einfach auch wirklich dann in gute Position, dass sie da einfach dann ja die Etappensiege abgreifen kann. Also ist viel Lisa Brennauer im Zug da vorne tatsächlich auch. Und ist auch gerade ganz frisch doppeldeutsche Meisterin geworden auf der Straße und im Straßenzeitfahren. Die Frau,
das war beeindruckend,
ja. Die Frau hat wirklich Druck. Dann dich gefolgt von Lisa Klein, die natürlich noch ein bisschen jünger ist, Vize-Deutsche Meisterin geworden ist mit Straßenzeitfahren, das Jahr davor eben Meisterin im Zeitfahren. Und bei ihr sieht man auch, sie wird nach und nach immer größer, erwachsener. Ihr Körper kommt einfach auch dahin, dass sie sehr, sehr international leistungsstark wird. Sie hat hier und da auch auf der Straße schon so einige beachtliche Erfolge gehabt. Ne? Letztes Jahr gewinnt sie die Health Egypt Tour, auch eine World Tour bei den Frauen. Also machen Spaß, machen wirklich Spaß, die beiden von der Straße. Wir müssen halt gucken, Lisa Brennauer wird das Straßenzeitfahren fahren und meines Erachtens auch das Straßenrennen. Lisa Klein nur das Straßenzeitfahren. Es ist noch genug Luft da. Ist natürlich für sie schon schwierig. Man sieht ja bei den Männern, dass es eigentlich niemand macht, Straße fahren und dann auch Bahn fahren. Das ist nicht üblich bei Olympischen Spielen. Für die Frauen ist es eigentlich ja allgegenwärtig, beziehungsweise die machen es öfter. Ist aber eine große Herausforderung tatsächlich auch. Weil ich sagte ja, Bahnfahren kommt vom Bahnfahren. Wenn du erstmal All or Nothing auf die Straße gibst, dann nochmal eine Woche Zeit hast und All or Nothing für die Bahn nochmal zu gehen, auch in der Vorbereitung, wie machst du es? Ne? Du musst immer so ein bisschen gucken und einpendeln, wo gibst du jetzt mehr Fokus drauf? Es wird schwierig. Aber dazu haben wir noch eine Franziska Brause, Franzi Brause, die sich auf der Bahn unheimlich entwickelt hat. Die hat vor drei Jahren ihren Trainer gewechselt und seitdem richtig große Sprünge gemacht. Und meine ist nicht umsonst Europameisterin im Zeitfahren auf der Bahn. Ne? Und die drei machen einfach ganz, ganz viel Spaß, sodass ich auch glaube, dass wenn das so funktionieren kann, wie vielleicht unsere erste Medaille gewinnen können im Bahnvierer bei den Frauen. Hat man noch nie, seitdem es olympisch ist, gab vielleicht mal hier und da mal so einen Weltcup-Erfolg. Die Mädels zum ersten Mal eine Medaille bei einer Weltmeisterschaft auch geholt in Berlin, gell? Also man merkt schon, es ist ein junges Team, was jetzt da so nach und nach einfach zusammenfindet, gute Wege macht und ich hoffe für die wirklich das Beste, weil die sind doch einfach mal dran jetzt. Also die sind wirklich einfach mal dran, das auch mal, wie sagt man das mal, fertig zu machen, mal Schluss drum zu machen, zu sagen, zu hier, ja, meine Medaille.
Aber man muss trotzdem ganz klar sagen, also die haben natürlich immer die Medaillenchance, aber sie sind jetzt nicht diese ganz großen Favoriten, wie jetzt zum Beispiel Emma Hinze und Lea-Sophie Friedrich dann in den Sprintdisziplinen.
Na gut, aber liegt ja daran, dass Emma Hinze und Lea-Sophie Friedrich die letzten Monate natürlich auch schon gezeigt haben, here we are. Und wenn ihr Medaillen wollt, dann ist vorbei. Das waren die letzten Weltcup-Ergebnisse und die letzten Weltmeisterschaftsergebnisse einfach. Dann bist du einfach auch in der Position, dass du leisten musst. Also das wird halt, wäre eine Enttäuschung, wenn die nicht eine Medaille holen. Und bei den deutschen Frauen ist es schon so, dass mit den Vorleistungen man es erahnen kann, auch erhoffen kann. Aber die natürlich nicht die großen Gold-Kandidaten sind. Also da gibt es immer noch diese Amerikaner, wo man gucken muss, Kanadier, ne? Briten, immer Australier. Also da gibt es so viel noch, wo man sagen kann, die haben immer auch noch mal so eine kleine Joker-Karte und eine kleine Überraschung in der Tasche. Bei denen wird es wirklich ein sehr, sehr hart umkämpftes Rennen tatsächlich. Sehr, sehr hart umkämpft.
Auf jeden Fall große Freude. Wie gesagt, in der zweiten Woche geht dann das Bahnradprogramm los bei den Olympischen Spielen. In der ersten Woche sehen wir die Frauen dann zum Teil eben noch auf der Straße. Dann kommen wir rüber zu den Männern. Und weil wir gerade schon beim Vierer waren, muss man sagen, der deutsche Bahnradvierer der Männer hatte jetzt auch einen sehr großen Erfolg, hat beim Weltcup zuletzt die Dänen schlagen können, die so in den vergangenen Jahren als das Nonplusultra galten, mit sehr, sehr interessantem Helm, wie ich ja finde. Die haben da so einen Sturmtruppler-Helm.
Ja, der Pockhelm. Der Pockhelm ist aber der schnellste. Auf dem Blatt Papier im Windkanal ist dieser Helm einfach gerade der schnellste Zeitfahrhelm, den es gibt.
Und warum fahren die Deutschen den dann nicht?
Verträge und Co.
Ach so, da stecken wieder die Sponsoren dahinter. Gut, reden wir nicht so sehr darüber, sondern natürlich über die Leistung. Zeigt aber natürlich trotzdem, dass der deutsche Bahnführer in guter Form ist, wenn sie da mit den Dänen mithalten können.
Gut, sicherlich waren die Ergebnisse da beim Weltcup drüben schwierig, weil Corona-bedingt waren tatsächlich nicht wirklich viele Mannschaften da am Start. Dass man, wenn andere Nationen da gewesen wären, mal gucken könnte, wie es gegangen wäre. Am Ende zählt für mich aber immer die Zeit, die man wettkampfbedingt da einfach geschafft hat. Ne? Und es war schon eine Überraschung, dass man die Dänen so vorführen konnte. Ich meine, die sind noch gerade die.
Über 4 Sekunden, ne?
Ja, das sind auch gerade die den Weltrekord haben. Und die in der WM in Berlin einfach da, also die haben diese Radrennbahn brennen lassen, wirklich brennen lassen. Die sind Vorlauf gefahren, dachte man, oh Gott, man kann nicht schneller fahren. Nächster Lauf, zack, nochmal schneller gefahren. Also das war gigantisch. Was ich aber auch meine, ist, man gucken muss, wie die Einzelnen einfach durch die Corona-Zeit gekommen sind, aber auch, wie der Weg für die einfach auch ist zu den Olympischen Spielen. Und ich würde sagen, wenn man so guckt auf die Medaillen, Wunschliste, ist klar, Frauen Teamsprint 1, dann Frauen Mannschaftsverfolgung 2 und dann Männer Mannschaftsverfolgung. Da muss schon ziemlich viel sehr, sehr gut laufen, aus der Vergangenheit auch. Die müssen wirklich versuchen, sehr stark zu starten. Das ist immer so das Problem, dass die manchmal so zu langsam starten, für die aber sehr schnell, und es denen dann so wehtut, dass die es auf den Kilometer 3 und 4 nicht mehr mitnehmen können auch. Und wenn die es aber schaffen, diesen ersten Kilometer...
Das liegt dann an der Übersetzung, oder? Einfach, bitte? Wenn man zu langsam startet. Das liegt dann an... Heißt, wenn die Übersetzung einfach dadurch, dass sie so groß ist und wenn man zu langsam startet, dass man dann eben nicht in so einen leichten Tritt reinkommt und deswegen dann blau geht oder was heißt
die Frage ist ja, wie tief kannst du gehen? Also eigentlich ist mittlerweile die Mannschaftsverfolgung wie einen 1000-Meter-Sprint, aber eben auch 4000 Meter. Und ist ja, wie tief gehst du schon? Wie doll übersäuerst du dich schon auf den ersten Kilometer? ist immer die Frage des Timings. Am Ende sind da trotzdem roundabout 4 Minuten, also roundabout, ein bisschen schneller gerne. Aber wie timest du quasi? Fährst du die ersten Kilometer so schnell, dass es vielleicht hinten raus nicht mehr reicht? Ne? Oder fährst du die ersten ein bisschen entspannter, dass du Kilometer 3 und 4 sehr, sehr schnell fahren kannst, aber lässt dann zu viel Zeit einfach auch liegen? Und in der Regel war so, dass die Zeit auf den ersten Kilometer beim Deutschen nicht so schnell war im Vergleich zu anderen, dass sie da schon viel Zeit liegen waren, aber das Kraftpotenzial bei den Deutschen nicht so groß war, dass dieser vermeintlich langsame Kilometer schon zu übersäuert war. Also dass sie mit einer viel zu großen Grundbelastung dann Kilometer 2, 3 und 4 gegangen sind. Das heißt, wenn die jetzt viel gearbeitet haben, auch in ihrem Kraftvermögen, dann kannst du den ersten Kilometer schneller starten und verkraftest den einfach auch noch viel besser, dass du dann zum Ende hin des Rennens, wo es richtig drauf ankommt, vor allem auch auf den letzten Kilometer, da einfach mehr Puffer, mehr Reserve auch hast, ne? Und vielleicht auch zu viert ankommst und nicht einer raus aus der Führung geht und du einfach mehr Zeit im Windschatten fahren hast. Also die hatten, um long story short, der deutsche Männerbahnführer hatte hier und da echt schon Erfolge, die einen guten Weg zeigen. Aber wenn es darauf ankam, dann hat immer irgendwas nicht gestimmt. Also dann war das Zusammenspiel immer nicht so perfekt. Und ich hoffe einfach auch, dass es dann jetzt in Tokio funktionieren kann.
Und einen haben wir eben auch schon angesprochen, der eben von der Straße kommt, fährt gerade noch Tour de France, wird dann aber auch wieder mit dabei sein, Roger Kluge. Also das ist schon beeindruckend, oder? Wenn man Tour de France gerade in den Beinen hat, dann noch zu Olympia auf die Bahn zu wechseln.
Das ist ein verrückter Typ, der Roger. Ich sag immer, der gibt seinem Körper einfach keine Chance. Das beste Beispiel ist, wie sie Weltmeister 2019 in Pruszków geboren sind. Ist der von der, kam er von der Abu Dhabi Tour, kam von der Tour, ist vorher abgereist, also hat früher aufgegeben, ist dann im Flugzeug gestiegen, ist nach Polen geflogen, hat da kurz 3, 4 Stunden geschlafen, ist dann zum Warmfahren gegangen und pum, waren sie Madison-Weltmeister. Also ich glaube, wenn einer Stress ab kann, dann ist es Roger Kluge auf alle Fälle. Ich glaube, es ist genau dem sein Ding so. Schön Stress, seinem Körper keine Chance geben, aber der fährt das Omnium und später auch das Madison, dieses Zweier-Mannschaftsfahren mit Theo Reinhardt. Die beiden sind Doppelweltmeister und bekanntlich, hier so ein Spruch, ne, also Weltmeister werden leichter als Weltmeister zu verteidigen. Dazu noch letztes Jahr die Bronzemedaille, die sie gewonnen haben, also 3 Jahre in Folge eine Medaille, was im Madison schon eine ganz schöne Geschichte ist. Also es ist schon, that's the thing. So, es ist gar nicht so leicht, so kontinuierlich da Medaillen einfach auch zu gewinnen. Und von daher sind es für mich auch Omnium, ach, Madison einfach auch Medaillenkandidaten. Ganz, ganz sicher. Also ist in großen Disziplinen immer schwierig. Es sind 200 sehr, sehr hektische Runden, die da fahren. Aber man kann und muss auch die in Betracht noch auf dem Zettel auch haben. Und Roger, mal gucken, wie über die Tour kommt, wie gut es ihm geht, ob er dann so das letzte Stückchen sich Endperformance holen kann, dann drüber nach Tokio fliegt, seinem Körper einfach keine Chance gibt und dann im Omnium auch nochmal ganz gut fahren kann. Aber bei ihm ist einfach so, er hat auch schon so lange Rennerfahrung, ist auch schon so, ne, einer der Älteren, die da am Bahnradsport rumfahren, ist in seinem Leben viele, viele Wettkämpfe gefahren, kennt seinen Körper ganz genau, hat einen wahnsinnigen Überblick über Feld, fällt und was passiert und ist auch der Edelhelfer von Caleb Evans, ne? Also der hat auch die eine andere Tour-Etappe gewonnen und eine andere Jury-Etappe und Co. Das war auch Roger Kluge als letzter Mann da. Also der letzte an seinem Zug ist Roger Kluge von dem. Also
richtig, ja.
Man merkt, der Mann kann Feld fahren, der hat sicherlich auch das Gaspedal durchgedrückt, ne? Was für viele auch reicht und Der fährt dann durchs Feld einfach auch durch. Und von daher, spannender Typ, also wirklich spannender Typ.
Und die Power ist ja das eine, das wissen wir bei Roger Kluge, dass er die hat, aber er hat auch mit Theo Reinhardt dieses taktische Verständnis beim Madison, weil das Madison, für alle, die es nicht kennen, ist ja ein ständiger Wechsel. Also man wechselt immer wieder auf den anderen Fahrer, zieht sich dann noch so ein bisschen mit, versucht die Power, die man gerade hat, dem anderen natürlich wieder mitzugeben, aber es ist eben so ein ständiges Abklatschen und da muss man natürlich auch immer taktisch sehr genau gucken, wo positioniert man sich da auf der Bahn, wo funktioniert der Wechsel da am besten, dass der auch immer, wenn er sein soll, auch stattfinden kann. Und das machen ja die beiden extrem gut, weil wenn du in dem Rennen im Madison, das ja sehr unübersichtlich an sich ist, immer so weit vorne bist, dann hast du auch einfach taktische Vorteile, dann liegt es nicht nur an der Power.
Ist so. Also auch für jeden, der nicht so Bahnradsportfirm ist, so Madison ist ein wahnsinnig schicker Kind. Und mir fällt es auch manchmal schwierig, wenn ich dann mal irgendwie 20 Runden nicht hingeguckt habe, weil halt irgendwas war oder weil man mal auf Toilette war vielleicht als Athlet. Und dann guckt man hin und denkt, okay, was ist ja eigentlich, was geht ja eigentlich gerade ab? Ist aber ein sehr, sehr spannendes Rennen, ne? Weil du einfach so lange performen musst, dass viele, viele Sprints gibt es auch, also viele Zwischenwertungen, dann auch dieses Abstimmen. Ich meine, die machen diesen sogenannten Schleudergriff, ne? Also der eine zwiebelt den anderen so mit so einem Griff, gibt ihm Speed ins Feld rein. Und in dieser 2 Sekunden muss man sich einfach verständigen können. Fahre ich eine Attacke, fahre ich keine Attacke? Wie geht's dir? Ich würde eine fahren, hast du gute Beine? Der eine ruht sich aus, wenn der andere fährt, dann tauscht man wieder. Und trotzdem muss man einfach genau wissen, was der andere eigentlich möchte, ne? Oder okay, er macht die Attacke, ich mache da einfach auch mit. Und dann gemeinschaftlich so ein Rennen über sich zu kriegen, über so ein sehr, sehr wildes, auch teilweise unübersichtliches Feld, ist schon eine Herausforderung tatsächlich auch. Aber wie gesagt, Theo Reinhardt ist wirklich Routinier, was Madison angeht, ist auch viele gute 6-Tage-Rennen auch gefahren, hat von Robert Bartko gelernt, ist ja einer unserer Bahnradsportlegenden und auch Olympiasieger im 4er-Mannschaftsfahren, hat von ihm gelernt, so sein Zögling, und zusammen mit Roger Kluge, der Mann ist so groß, der ist knapp 2 Meter und hat er allein deswegen auch schon mega Rennübersicht, ne?
Kommen wir kommen wir vom einen alten Mann zum anderen, nämlich zu den Sprintdisziplinen, Maximilian Levy. Er ist auch schon ewig dabei bei seinen 4. Olympischen Spielen jetzt. Er wird dann eben in den kurzen Disziplinen versuchen anzugreifen. Was traust du ihm noch zu? Er ist auch ein verrückter Kerl. Ist er nicht letztes Jahr auch vor 2 Jahren dann auch ein Ironman mal gefahren?
Ja, der Mann ist als Sprinter einen Ironman gelaufen in Frankfurt am Main. Und als er mir von dieser Idee berichtet hat, da habe ich gesagt, da stehe ich am Start. Bin ich dabei. Ich hatte aber vergessen, wie lange so ein Ironman geht und wie früh ich noch aufstehen musste. Aber ich war von vorne bis Ende, diese über 12 Stunden, ich war dabei. Und das als Sprinter ist natürlich schon verrückt, weil du ja lange schwimmst, sehr, sehr lange Fahrrad fährst.
Also man muss mal auf Instagram schauen, was der für Oberschenkel hat. Wenn man damit einen Ironman läuft, das ist Wahnsinn.
Hat er geschafft und am Ende noch diese 40 Kilometer Marathon. Also war krass. Aber Max Levy ist so ein bisschen wie so ein Wein. Je älter er wird, desto besser wird er.
Sehr schön gesagt.
Ist schön gesagt, ne? Oder ich könnte noch so einen, wie so ein Dieselmotor. Muss erstmal aufladen und dann zündet er richtig. So. Man merkt halt auch, dass er sehr, sehr viele Rennkilometer an seinen Beinen hat über sein Leben, sehr, sehr viele Kilometer gefahren hat auch, dass er seinen Körper ganz genau kennt und genau weiß, was ihm taugt, was ihm nicht taugt, was er braucht, um Höchstleistungen einfach auch abrufen zu können. Aber natürlich auch, dass er nicht mehr der Spritzigste ist, ne? Auch nicht mehr der Schnellste, wobei er noch sehr, sehr schnell ist. Aber ich meine, dieses Zack, Pam, 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 das kann er nicht so. Ist halt wie ein Dieselmotor, ne? Sehr, sehr schnell und braucht ein bisschen mehr Anlauf. Aber ich meine, die Taktik, die man hat, die kann man einfach auch so bestimmen am Ende, ne? Es gibt ja immer welche, die ein bisschen schneller sind in der Attacke als der andere. Und er macht das eigentlich wirklich routiniert. Und ich glaube auch, dass so ein Maximilian Levy für die Mannschaft im Allgemeinen ein ganz wichtiger ist, genauso wie ein Roger Kluge oder Theo Reinhardt, weil die alten Hasen schon viel mitgemacht haben und auch durch diese verrückte Zeit das Team ein Stück weit lenken können, einfach auch denen Routine gibt, sie runterholt, aber auch mal auf den Tisch schauend, wenn es heißt, jetzt kommt es drauf an, Leute. Jetzt hier Klappe zu, wir haben Spaß gehabt, aber jetzt. Und von daher würde ich Max es eigentlich wünschen. Er hat bis jetzt allen Spielen bis in Rio eine Medaille mit nach Hause gebracht. Da lief es auch echt blöd für ihn. Wäre toll. Ich würde es mir nochmal gönnen, so am Herbst seiner Karriere auch. Oder Herbst, das ist schon das Ende seiner Karriere auch tatsächlich. Dass er da nochmal zugreifen kann einfach auch. Und bei ihm macht Spaß, weil man merkt, dass er viele Rennen und viele taktische Rennen sein Leben gefahren ist. Und immer mal so eine Überraschung nochmal in diesem Sprint-Taktik-Portfolio einfach auch hat.
Aber zwischen den Zeilen höre ich schon raus, er ist jetzt tatsächlich nicht mehr der Top-Favorit.
Das stimmt nicht. Also natürlich ist er nicht der Top-Favorit. Wir haben momentan die Holländer, die Niederländer, die sind momentan das Maß aller Dinge. Also was die athletisch und auch auf Geschwindigkeit, die auf diese Radtormann bringen, ist einfach gigantisch, wirklich. Man hätte nicht gedacht, dass man so schnell Fahrrad fahren kann. Und die Jungs da aus Holland, die zeigen immer, es geht noch schneller. Dann hat man noch so ein, zwei Überraschungen. Ne? Großbritannien kommt immer zu Olympischen Spielen, sind vorher Startmenschen auf der Rechnung, verstecken sich so ein bisschen, aber bei den Olympischen Spielen kommen sie immer. Aber Max Lieb ist ja so ein Underdog. Ne? Mit dem rechnen wir vielleicht nicht ganz so in der ersten Reihe, aber papp, dann hat er in der Sprintschublade nochmal was anderes. Von daher, ich denke schon, dass er sich hier und da vorne platzieren kann. Und vielleicht kann es auch zur Medaille reichen. Das wäre ein großer Erfolg für ihn. Ich fände es toll auch. Also ich würde es wirklich gönnen.
Und dann die anderen beiden in den Kurzzeitdisziplinen sind Timo Bichler, noch sehr junger Fahrer auch. Auf den, glaube ich, kann man auch sehr gespannt sein. Und Stefan Bötticher. Was glaubst du, können die beiden reißen?
Stefan Bötticher und Timo Bichler, auch Bundespolizeiathleten. Timo habe ich auch mit einem halben jetzt betreuen dürfen im Winter über 4 Monate. Sehr, sehr junger Athlet ist der Man One, also der Rennfahrer, der das Teamsprint-Formation, das Trio auf Geschwindigkeit bringt.
Bei den Herren sind es ja 3, genau. bei den Damen sind es eben 2.
Noch 2. Ja. Die Olympischen Spiele sind das letzte Event, wo es noch 2 Frauen sind, ab dann, wenn es 3 Frauen. Die Olympischen Spiele in Paris werden equal im Bahnradsport, also alles gleich. Der Teamsprint Frauen ist jetzt die letzte Disziplin, die wo es noch nicht ist. Aber zurück zum Thema. Ist ein super Anfahrer und hoffen einfach, dass er im Kraftraum noch hier und da was auch tun konnte, auch bis dahin. Ich habe jetzt einfach auch gesehen, die Zeiten, die er gefahren hat, sind wirklich beachtlich. Das passt für den jungen Athleten. Und ich hoffe, dass er durch diese Routines von Stefan Bötticher und Max Liewe auch mitgenommen wird und da einfach ein Stück weit schwimmt und gehypt wird und dann so ein bisschen auch aus sich herauswachsen kann. Dann haben wir Stefan Bötticher, der hier wieder zurück ist. Er hatte dann lange Verletzungspause gehabt. Er war ja Weltmeister 2013 Weltmeister im Sprint und Keirin. Und dann war es 14 nochmal eine Silbermedaille und dann war es ein wenig schwieriger. Also hatte dann viel Knie gehabt, mit seinen Weisheitszähnen Probleme gehabt, dann wieder was Fuß gehabt. Also ist durch eine wirkliche lange Durststrecke gegangen, bis hin zu, dass er dann den Sprung nach Rio 2020 nicht geschafft hat. Dann wieder ein bisschen Verletzungsprobleme hatte und jetzt ist er wieder zurück und er macht halt Spaß. Weil er für mich so ein bisschen das ist, was ein Sprinter sein sollte. Sehr, sehr flexibel auf der Radtourbahn, sehr schnell und wahnsinnig intelligent. Also der weiß genau, was auf der Radtourbahn passiert und was man machen muss und wo man ist. Also diese taktische Rennen, die er macht, machen wirklich Spaß. Also es ist wirklich lecker und wenn es drauf ankommt, auch immer so eine Bilderbuch-Sprintläufe. Also wenn man jemanden Sprint erklären möchte, wie man fahren sollte, dann kann man so in der Regel auch immer Stefan Bötticher's Rennen auch den jungen Athleten auch zeigen. War schon so, dass er gegen diese Macht an Holland bei so ein paar Trainingswettkämpfen auch schon mal so einen Fingerzeig zeigen konnte, auch mit hier. Ich bin da, also ich mach's euch nicht leicht. Und ich hoffe, dass er dann so ein bisschen mehr Selbstvertrauen auch kriegt dann bei den Spielen und sieht, dass man die schlagen kann auch. Also am Ende kann man jeden schlagen. So, Punkt. Man muss nur manchmal an sich glauben. Und von daher wird das in der Teamsprintformation, gucken wir mal, mit Glück schaffen sie vielleicht eine Bronzemedaille. Man muss gucken, wie sich andere Teams einfach auch entwickeln. Ich würde es denen wirklich wünschen, dass sie da gut zusammenfinden. Und im Einzel ist alles offen. Tatsächlich. Also klar ist, bei den Männern
da ist einfach ja auch so viel Taktik dabei, dass es
ja, und es ist halt einfach auch schwierig.
Das ist ja das Coole zu sehen am Bahnradsport.
Ja, aber es sind halt so viele auf der Welt, die einfach auf Niveau sind bei den Männern momentan auch. Also was klar ist, dass diese Männer aus Holland da auf alle Fälle eine Medaille gewinnen werden. Und die Frage ist nur, wer kriegt Silber und Bronze?
Also da sollten die Japaner dann auf jeden Fall drauf wetten, dass die eine Medaille holen.
Ja, aber da kriegt man keine gute Quote.
Ah, das ist das Problem natürlich. Das ist natürlich richtig. Ja, dann haben wir die deutschen Athleten und die deutschen Chancen recht gut besprochen. Dann kann man eigentlich nur sagen, wir freuen uns auf diese Bahnrad-Olympischen Spiele in Tokio. Corona, alles hin und her. Am Ende freuen wir uns, dass es endlich dann auch wieder Bahnrad auf Weltniveau gibt. Wir haben lang genug warten müssen. Und ich glaube, das wird trotzdem ein großes Fest, allen voran natürlich für alle AthletInnen.
Hoffen wir es. Also ich finde Olympia geil und ich hoffe einfach, also merkt ihr, ich bin schon Feuer und Flamme, ne? Und kurze Antworten kann ich auch, kann ich auch nicht. Aber ich glaube wirklich, dass es tolle, atemberaubende Events werden, wirklich. Und ich wünsche auch einfach den Athleten einfach auch so nach dieser langen Durststrecke mit diesem, was ist, was geht nicht und viel Verzicht auch, dass man jetzt wieder zupacken kann einfach und so ein tolles Event erleben kann und am Ende sich hoffentlich auch und am Ende sich hoffentlich auch dann ja Medaillengewinner von den Olympischen Spielen nennen kann. Das wäre doch toll.
Dann sage ich vielen lieben Dank, Christina Vogel, dass du dir die Zeit genommen hast, das durchzugehen. Wir hören dich dann, wie gesagt, natürlich im ZDF als Expertin. Da freuen wir uns sehr drauf. Und wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, das Buch, das du in diesem Jahr geschrieben hast. Ich habe es innerhalb von einer Woche durchgehabt, habe es relativ schnell gekauft, nachdem es rauskam. Mhm. Und fand ich großartig. Sage ich jetzt nicht nur, weil wir hier dieses Interview führen. Das war da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar, als ich das Buch gelesen habe. Also kann man sehr empfehlen. Immer noch ich, nur anders heißt das Buch. Also auch da nochmal großes Lob
Dankeschön.
Von meiner Seite.
Dankeschön. Ja, das ist auch ein kleines Baby, was auf den Markt gekommen ist. Also ich bin ganz, ganz sehr stolz. Immer noch ich, nur anders beim Piper Verlag, genau.
Dann vielen Dank, viel Spaß in Tokio und schöne Olympische Spiele.
Tschüss, tschüss.
Was ab? Der Radsport-Podcast.
What's Up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.